Früher war alles ganz anders. Erst baute man aus dem Nichts, wie das so heißt, alles wieder auf, um etwas zu haben und wieder wer zu werden und um den anderen zu zeigen, dass man aus eigener Kraft eben wieder etwas hatte und wieder wer geworden war. Es wurde, da es nichts zu konsumieren gab, produziert, mit der Aussicht, eines zukünftigen Tages dem Konsum zu frönen. Und diese hektische, bienenfleißige Betriebsamkeit wurde zusammengehalten vom Glauben an geradlinigen Fortschritt bei gleichzeitiger Verdrängung von Vergangenheit. Die 60er Jahre schließlich brachten für viele den erhofften Durchbruch. Alles wurde größer, schneller, neuer. Die karge Vergangenheit geriet fast ebenso schnell aus dem Bewusstsein wie zuvor der Faschismus und tauchte bestenfalls noch in Form von rührseliger und vergoldener Erinnerung auf, die den Kindern, die es ja nun so viel leichter hatten, als elterliche Opfergabe präsentiert wurde. Die Jugend- und Studentenrevolte am Ende der 60er Jahre stieß auf empörtes Unverständnis, weil sie offensichtlich eine tiefe, narzisstische Kränkung all jener bedeutete, die für die Zukunft nur das Beste gewollt hatten. So waren denn auch die ideologischen Erklärungsmuster von der angeblichen Konsum-, ja Überflussgesellschaft schnell zur Hand. Dass die Jugendlichen es so leicht hätten, Bambule und Rauditum aus Langeweile und mangelndem Verantwortungsgefühl resultierten, diese Alibi-Theorie wurde von den Älteren dankbar angenommen, schmeichelte sie ihnen doch hinterrücks noch. Denn schließlich sei es ihre Generation gewesen, die diesen Fortschritt ermöglicht hätte. Was die bürgerlich Saturierten taten, während ein Teil ihrer Kinder die erstarrten gesellschaftlichen Verhältnisse zum Tanzen bringen wollte. Sie produzierten, um immer ausgeweiteter konsumieren zu können. Die Konsumptionsgeschwindigkeit nahm ständig zu. Es war nicht eigentlich Befriedigung, was dabei herauskam, das Verzehrtempo war zu hoch. Aber die Einverleibung immer neuer und höherwertiger Konsumgüter traf dennoch auf bestimmte psychische Dispositionen, sodass Befriedigung durch Konsum gewissermaßen halluzinatorisch erreicht werden konnte. Waren taugten zur inneren Kompensation des zuvor erlittenen Mangels ebenso wie zur äußeren Manifestation des Wohlstandes und es gab die Perspektive auf noch höheren Lebensstandard. Die Güterproduktion hatte Mühe, mit den Konsumwünschen Schritt zu halten. Nicht nur existierten so viele Bereiche, die mit Konsum gefüllt werden konnten, sondern die materiellen Werte verloren auch zunehmend an Wertbeständigkeit. Die Spanne zwischen Kauf eines Gegenstandes, seines Abstoßens und Neukaufens wurde kürzer. Mit der aktuellen ökonomischen Krise aber, die weltweit unstrukturell zuschlägt und in der nicht mehr die Hoffnung bewahrt werden kann, es handelte sich dabei um eine kleine Unterbrechung des unaufhaltsamen Aufstiegs, brach objektiv und subjektiv das angeblich gesunde Verhältnis von Produktion und Konsumtion, von Angebot und Nachfrage endgültig zusammen. In diesen harten kapitalistischen Zeiten wird der Konsum in einer Schärfe wie nie zuvor zum Problem. Die Gründe für diese ökonomische Konsumkrise scheinen auf der Hand zu liegen. Hohe Zinsen, Inflation, Arbeitslosigkeit auf der einen, Intensivierung und Automatisierung der Arbeit auf der anderen Seite erzeugen einen Produktionsüberschuss, der vom Markt nicht aufgefangen werden kann. Darüber hinaus aber ist nahezu alles, was sich zum Konsumieren anbietet, nichts Neues, sondern lediglich eine verbesserte Reproduktion dessen, was der bürgerliche Durchschnittsmensch ohnehin schon besitzt. Einrichtungsgegenstände, technische Apparate, Autos, Kleidung, Urlaubsreisen und vieles mehr. So wird der Kaufakt zum Erwerb des Neuen immer gleichen. Nebenbei, auch die Elektronik- und Computerindustrie für den Hausgebrauch schafft Entlastung durch Sensation lediglich kurzfristig. Irgendwann stellt sich heraus, dass die Systeme sich gleichen, ob man nun beim Computerspiel UFOs, feindliche Truppen oder Fußgänger abschießt. Und die computergesteuerte Uhr zeigt auch nichts anderes als die Uhrzeit an, nur dass sie nicht einmal nachgestellt zu werden braucht und dadurch den letzten Rest von Betätigung an ihr raubt. Der Gebrauchswert einer Ware hat sich nicht erhöht, im Gegenteil. Offensichtlich spüren die Menschen, dass das Gebrauchswertversprechen nur noch mühselig wie eine dünne Folie der wahren Intention der Ware, der Realisierung von Tauschwert, aufliegt. Deshalb auch wurde Werbung als Vermittlung zwischen Produktion und Konsumtion immer wichtiger, als das Versprechen eines dem Produkt innewohnenden Gebrauchswerts nicht mehr zog. Werbung bereitete den Kaufakt der Waren durch eine zweite Bearbeitung vor. Da der wirkliche Gebrauchswert einer Ware gering ist, besonders wenn man sie schon besitzt, aber neu kaufen soll, kann sie nicht als nützlich durch sich selbst verkauft werden, sondern sie muss zum Wunder und Glücksbringer von etwas anderem hochstilisiert werden. Die Zauberformel der Werbung lautete also nicht mehr: Dieses Waschmittel ist gut, weil es Wäsche weiß wäscht, sondern indem dieses Waschmittel Wäsche weiß wäscht, wird das Familienglück gerettet oder sogar erst hergestellt. In der Konsumkrise der 80er Jahre taugen diese Glücksversprechen von Liebe, Anerkennung, Erfolg und Freiheit durch Warenkonsum nicht mehr viel. Das Gefühl von Mangel und Nichtbefriedigung, die Diskrepanz zwischen Versprechen und Realität, wird umso schmerzlicher und schärfer wahrgenommen, je aussichtsloser gesamtgesellschaftlich die Chancen für Karriere, Freiheit und so weiter werden. Industrie und ihr Vermittler, Werbung, reagierten schnell. Statt Verlagerung des Gebrauchswertversprechens auf Atmosphäre und Lebenszusammenhänge kehrt es in die Waren zurück, jedoch mit einem deutlichen Unterschied. Neuerdings wird den Konsumgütern eine Mehrfachfunktionalität, eine Häufung von Gebrauchswerten angedichtet. Also, die Computerarmbanduhr beherbergt neben der doppelten Zeitansage, damit man auch weiß, wie spät es in New York ist, Computerspiel, Wecker, Rechner, Stoppuhr und dergleichen mehr. An den Fernsehapparat können Computerspiele und Videogeräte angeschlossen werden. Auch in die kleineren Dinge des täglichen Lebens reichen solche Funktionsverdoppelungen. Der Staubsauger saugt und klopft, der Mixer schlägt, zerhackt, püriert und schält. Das Reinigungsmittel kann für Keramik, Plastik, Emaille, Holz und andere Materialien gleichermaßen benutzt werden. Dem Urlaubshungrigen genügt längst nicht mehr das Versprechen von Sonne, Sand und Meer, sondern er will ständig beschäftigt sein. Tennisplätze, Diskos, Abenteuerausflüge, Grillabend, Modenschau, Wettkämpfe. Das alles und vieles mehr gehört mittlerweile zu einem richtigen Urlaub, egal ob auf Norderney oder in Kenia. Dieses gesellschaftliche Krisengeflecht hat einen veränderten Konsumenten hervorgebracht, den es so bisher noch nicht gab. Zugespitzt formuliert, es wird nur noch produziert, niemand verzehrt mehr. Zum Beispiel ist im traditionell konsumfreudigsten Land der Welt, den USA, die Zahl der verkauften Autos auf den Stand von 1959 gefallen. Der ökonomischen Konsumptionskrise entspricht, und das ist das grundsätzlich Neue an der Situation, eine subjektive Verweigerung des Konsums. Das psychische Bedürfnis zu produzieren breitet sich aus. Das betrifft wesentlich den klassischen Bereich von Konsum und Entspannung. Die arbeitsfreie Zeit nämlich ist in den letzten Jahren zu einer massenhaften Produktionsstätte für Individualität, Kreativität und Leistung geworden. Das hört sich besser an, als es ist, denn wenn man die Gründe und Resultate genauer betrachtet, wird das Elend offensichtlich. Der Produktionsboom realisiert sich in einer bestimmten Art von Freizeitfüllern. Alle wollen kreativ sein, Action machen. Es begann mit dem asketischen Leistungsprinzip des Trimm dich, diesem Kurzbefehl, dem Alte und Junge folgten. Etwas später joggten sie durch die vom Smogalarm geschüttelten Städte. Sie finden sich in Tennisclubs, besuchen Töpfer- und Fotokurse, stricken Naturwollpullover, sie filmen den Urlaub in Super 8 und neuerdings mit Video. Sie schreiben zahllose Gedichte und Kurzgeschichten, publizieren Bändchen und Zeitschriften, restaurieren alte Schränke, malen Bilder und reproduzieren erzählend Erlebnisse und Witze. Freizeit gerät zur reinen Produktion von einer hektischen Aktivität zur anderen. Nur, und da fängt das Dilemma an, es gibt keine Konsumenten, weil eben jeder produziert. Ein Berg von Produkten baut sich auf, häuft sich ähnlich dem Butterberg in der EG. Konsum muss geradezu gewaltsam erzwungen werden. Die Produzenten versuchen, sich gegenseitig zu Konsumenten zu machen, indem jeder jeden mit selbstgetöpferten schiefen Aschenbechern und Vasen beschenkt, man sich gegenseitig einlädt, um die neuesten Videofilme vorzuführen, von Erlebtem zu erzählen oder die eigenen Gedichte vorzutragen. Eigentlich aber will niemand Leser, Zuhörer, Zuschauer, Beschenkter sein, da ja jeder selbst Lyriker, Erzähler, Filmproduzent, Töpferer ist. Die Dialektik von Arbeit und Genuss ist unterbrochen, Genuss verschwunden, Arbeit oder Aktivität an sich ist übrig geblieben. Lach pour lach im Produktionsrausch. Sogar Genuss- und Konsumbereiche schlechthin, wie das Essen gehen zum Beispiel, werden zweckentfremdet. Nicht mehr der kulinarische Akt, sondern die Aktionen im Vorfeld und drumherum werden wichtig. Die Vorbereitung auf das Ziel, sich schön machen, sich aufs Restaurant einigen, Tisch bestellen, sind intensiver als der eigentliche Akt. Wenn die Leute erst einmal sitzen und das Essen bestellt haben, werden sie unruhig. Sie schlingen das Essen wie in der Kantine herunter. Und sobald Gabel und Löffel aus der Hand gelegt sind, wissen sie nicht mehr, was sie tun sollen. Schweigen senkt sich oft über die Runde, was während der Esshandlung selbst nicht so auffiel, da war man immerhin noch beschäftigt. Gesprächsthemen fallen niemandem mehr ein, also hält man sich mit der Produktion von Witzen über Wasser, die kaum noch oder gequält belacht und lediglich als Aufhänger für die nächste Witzproduktion genommen werden. Erleichterung macht sich breit, wenn man endlich aufbrechen kann und wieder Aktionsrituale beginnen. In den Mantel helfen, sich verabschieden, dem Kellner die Hand schütteln, noch einen Witz und großes Hallo und bis zum nächsten Mal. Was diese Produktionswut so problematisch macht, ist nicht, dass Menschen sich in ihrer freien Zeit betätigen wollen, sondern dass diese Aktivitäten häufig eine Fluchtbewegung sind, die die Angst vor leerer Zeit betäubt. Heraus kommt Aktionismus, der eine konkrete Beziehung zum Gegenstand der Betätigung nicht mehr herstellen kann. Es ist letztlich egal, ob der Zeitfüller Tennis oder Töpfern oder Lyrik heißt, Hauptsache man verbraucht Zeit. Irgendetwas fehlt, lässt die Menschen unbefriedigt, von dem sie aber selbst nicht wissen, was es ist. Und so wird der beliebige Produktionswahn gern als Selbstverwirklichung, als Behauptung von Individualität ausgegeben. Die rastlose Suche nach immer neuen Produktions- oder Aktivitätsfeldern bringt allein schon deshalb keine Erfüllung, weil sie nicht an ein wirkliches Interesse gebunden sind und keine Verantwortlichkeit fordern. Es ist gleichgültig, ob ich meine Tennisstunde wahrnehme oder nicht, es verändert sich nichts dadurch. Und die selbstgemachten Vasen will sowieso niemand haben. Es macht psychisch einen erheblichen Unterschied, ob ich etwa Texte einfach so schreibe und schon beim Schreiben weiß, dass sie in meiner Schublade neben 20 anderen landen, oder ob ich für einen bestimmten Kontext produziere, im Bewusstsein, dass der Text geschrieben werden und zu einem Zeitpunkt fertig sein muss. Sich in verantwortlichen Arbeitszusammenhängen zu befinden, dient nicht einfach der Befriedigung des eigenen Narzissmus, sondern die Einhaltung oder Nichteinhaltung dieser Verantwortlichkeit hat Konsequenzen. Es verändert sich was, so oder so. In den 80er Jahren wird aus dem Freizeit- und Konsumbereich ein Frei-von-Zeit- und Produktionsbereich. Die Gründe hierfür finden sich in den gesellschaftlichen Bedingungen eben jener 80er Jahre. Ließen die 50er, 60er und Anfang 70er den hoffnungsvollen Blick nach vorwärts zu, bezogen sich Sätze wie »Später genießen wir unser Leben aber« und »Die Kinder sollen es mal besser haben als wir« noch auf eine reale Möglichkeit gesellschaftlicher Entwicklung, so ist heute jeglichem Zukunftsdenken der Boden entzogen oder es findet nur mehr als Vorstellung der Katastrophe statt. Wenn das Ziel, ein besseres Leben im Diesseits zu leben, das Konsum noch als Verwirklichung von Utopie setzen mochte, in den ökonomischen und politischen Verhältnissen unterging, verschlangen diese Verhältnisse zugleich auch die Ruhe, Gelassenheit zum genussreichen Konsumieren, sie verschluckten die Gegenstände und damit die Möglichkeit ihrer Aneignung. Vielleicht aber, ganz vielleicht, steckt in dieser Überproduktion auch etwas Gutes. Es könnte ja immerhin sein, dass meine Trauer über verloren gegangenen Genuss, Müßiggang und fehlende Ruhe nur Ausdruck des Konservatismus meiner Gefühle ist, reine Nostalgie. In einer Zeit, in der Bleisatz und Buchdruck vom Fotokopierer, Mousse au Chocolat vom McDonald's-Hamburger abgelöst wurden, könnte die Forderung nach beschaulicher Ruhe und genüsslicher Konsumtion eben schierer Anachronismus sein. Die Produktionsbesessenheit setzt möglicherweise neue Potenziale frei, erzwingt eine Neubestimmung dessen, was Qualität ist. Nie zuvor wurden so viele Bücher, Zeitschriften und Hefte produziert. Nie zuvor wurde so wenig gelesen wie heute. Wenn die Ansprüche beim Produzieren wegfielen, wenn sich jemand wirklich damit zufrieden gäbe zu sagen, Hauptsache ich mach was und es ist halt da, dann könnte das eine neue Qualität sein. In Ansätzen existiert dieses Verhältnis zur eigenen Produktion schon in Teilen der subkulturellen Szene. Zum Dilemma wird es ja nur bei denen, und das sind die meisten, die produzieren um des Produzierens willen und das aber psychisch nicht aushalten. So werden Ansprüche aufgebaut, sich selbst und den anderen Kreativität vorgegaukelt, und dann deckt man sich gegenseitig mit den geistigen und materiellen Produkten ein, die keiner haben will und die deshalb unverzehrt bleiben, zu tristen Ruinen der 80er Jahre Produktion verkommen.
Norddeutscher und Westdeutscher Rundfunk, erstes Programm. In der Sendereihe Gedanken zur Zeit hörten Sie einen Beitrag von Uta Brandes zu dem Thema Alle wollen kreativ sein.